ziselierte Rede, die nicht mehr aufhören will. Zitat von Wikipedia und aus dem Musenalp-Express. Und Leute, die so alt sind, dass sie den Musenalp-Express noch kennen. Und Wikipedia knapp bedienen können. Willkommen im Ständerat. Es ist die kleine Kammer, wo sich die Macht auf wenige Leute verteilt. Entsprechend begehrt ist so ein Amt. Trotz der Rede, die nicht mehr aufhören will. Heute gibt es im Politbüro den zweiten Teil von unserer grossen Wahlprognose. Von einer Woche haben wir über den Nationalrat geschwätzt, die entsprechend folgt um nach sehr gern verlinken. Heute geht es um einen Ständerat. Und zwar geht es um einen Ständerat mit Raffaella Birrer in Zürich und dem Fabian Renz ebenfalls in Zürich. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Ich würde gerne mit dem unspektakulären für einmal anfangen. Es wird nämlich gar nicht überall gewählt. Es gibt gar nicht überall ein Ständeratsrennen, oder?
Also zuerst, Philipp, muss man ja vielleicht noch kurz sagen, mit welchem Verfahren im Ständerat gewählt wird. Und zwar ist das der Majorz. Also das heisst, die Person, die mehr Stimmen macht, die gewinnt. Und da kommt es halt sehr stark auf Persönlichkeit drauf ab. Das ist anders als im Nationalrat, wo es um den Wähleranteil geht. Und darum sind Personen mit einem gemässigten Auftritt im Vorteil. Und das erklärt vielleicht auch, warum mehr Vertreter von der moderateren Kräfte, also von der Mitte und von der FDP, vertreten sind im Ständerat. Und warum es linke und rechte Kandidaten in der Regel schwieriger haben.
Der Spitz wie im Politbüro, auch die moderateren Stimmen vor allem Raum bekommen.
Gut, auf den Witz, Philipp, gehe ich jetzt nicht ein. Ich tue lieber deine Frage beantworten, die du eigentlich gestellt hast.
Okay.
Und da ist es so, also es lässt sich ein Muster erkennen, dass vor allem in der Inner- und in der Ostschweiz so ein Phänomen verbreitet ist, dass Leute, die schon im Ständerat sind, Männer sind es ja vor allem, dass die in stiller Wahl wieder gewählt werden. Also ein paar Beispiele, zum Beispiel in Appenzell-Ausserrhoden, dort wird Andrea Garoni von allen unterstützt. In Graubünden gibt es gar keine Gegenkandidaturen bei beiden Kandidaten, also Engler und Schmid. In Obwalden und in Uri gibt es nicht einmal Gegenkandidaten. Also dort werden die entsprechenden Vertreter in stiller Wahl gewählt. Und dann gibt es noch wie so eine weitere Kategorie, wo man kann sagen, da gibt es zwar Gegenkandidaturen, aber die sind mehr so ein bisschen pro forma, die haben sowieso überhaupt keine Chance. Also das ist zum Beispiel in Basel-Land und Basel-Stadt der Fall oder zu Luzern. Im Thurgau oder im Zug.
Und dann gibt es noch eine ganz spezielle Kategorie, die heisst Daniel Fessler. Das ist der Ständerat vom Kanton Appenzell-Innerrhoden, Mitte-Partei. Er ist der, der von allen Kandidierenden die Wahl im Oktober wird am entspanntesten mitverfolgen können, weil er nämlich schon gewählt ist. Das ist in der Landsgemeinde früher in dem Jahr passiert.
Stille Wahl, Wahlen ohne Konkurrenten, ist das ein bisschen undemokratisch?
Würde das nicht unbedingt als undemokratisch bezeichnen, weil die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bzw. die Wählerinnen und Wähler, die sind eigentlich frei, jeden Namen auf den Zettel zu schreiben. Also anders als bei der Nationalratswahl sind sie da nicht an Vorschläge gebunden, die ihnen vorgelegt werden von den Parteien, sondern ja, wenn sie nicht einverstanden sind mit der Auswahl, wo sich halt, wenn man Kandidaten von den etablierten Parteien anschaut, dann halt manchmal auf eine Person beschränkt, dann könnte es auch irgendjemand anderes aufschreiben oder wenn die Unzufriedenheit breit genug ist, dann gehe ich davon aus, dann formieren sich auch Gegenkandidaturen. Nein, ich sehe in dem nicht unbedingt das Problem. Ich meine, sehr viel grundsätzlichere Frage, wo wir jetzt aber in dem Rahmen nicht werden können diskutieren, ist, wie demokratisch ist eigentlich die Institution Ständerat? Da gibt's von mir aus gesehen schon ein paar Fragezeichen, wo man setzen kann. Also, es führt dazu, dass die kleinen Kantone ein proportional gesehen starkes Übergewicht gegenüber den grossen Kantonen kriegen. Aber das ist wie so ein bisschen ein anderes Feld.
Ich finde, man muss eher die Aufmerksamkeit auf die anderen Parteien, also auf Konkurrenz richten, als auf die Bevölkerung. Da kann man wirklich sagen, dass es gewisse Kantone gibt, wo sich die Konkurrenz einfach irgendwie zurücklehnt und findet, ah, wir wollen den anstrengenden Wahlkampf gar nicht auf uns nehmen. Das belebt natürlich den Wahlkampf auch nicht unbedingt. Also ich habe vorher zum Beispiel den Thurgau erwähnt. Dort sind schon sehr lange die beiden Sitze von jeweils einem SVP und einer Mitte-Vertreterin besetzt. Und dort hat zum Beispiel die FDP-Kandidatin, die pro forma auch für den Ständerat kandidiert, schon von Anfang an klar gemacht, dass sie die Kandidatur eigentlich nur lanciert hat, um bessere Chancen zu haben, in Nationalrat gewählt zu werden. Also ich meine, so verkommt das Ganze ja dann schon ein bisschen zu einem Witz. Und so Konstellationen gibt es in ganz vielen Kantonen.
Man muss dazu noch sagen, wenn es um die Nationalratswahl geht, dann haben die Parteien im Prinzip einen Anreiz, möglichst überall anzutreten. Also auch dort, wo sie wissen, dass sie keine Chance haben, weil jede Stimme, die sie machen, die schlägt auf ihren Wähleranteil durch. Oder? Also wenn die Partei darauf verzichtet, in einem Kanton anzutreten bei den Nationalratswahlen, dann verschenkt sie eigentlich Wähleranteil. Bei der Ständeratswahl ist das anders. Also da hat man, wenn man nicht gewinnt, hat man buchstäblich nichts zu gewinnen. Also dann hat man halt einfach verloren und eine aussichtslose Kandidatur gestartet. Das erklärt sicher zum Teil in den kleineren Kantonen die stillen Wahlen oder die Ein-Mann-Wahlen oder wie man sie nennen will.
Sehr gut. Ich würde jetzt für die weitere Sendung folgendes Vorgehen vorschlagen. Wir gehen jetzt zu den Rennen, was spektakulär ist, kurz in die einzelnen Kantone. Und am Schluss machen wir die grosse Bilanz dann. Ist es für alle in Ordnung? Gibt es Widerspruch, Einspruch?
Ist genehmigt.
Gegenrede? Sehr gut. Wir fangen an in dem Kanton, wo die beide abstimmen. Die können dann gerne sagen, wem die ihre Stimme geben. Und zwar im Kanton Zürich. Dort war ja recht viel der Sitz von Rudi Noser, FDP-Ständerat, der nicht mehr antritt. Wären die besten Chancen?
Also die besten Chancen, mal grundsätzlich hat sicher Daniel Josic, der amtierende SP-Ständerat, der in den bisherigen Umfragen weit oben ausschwingt. Nachher wird es spannend. Du hast es erwähnt, der amtierende FDP-Ständerat, der Rudi Noser, hört auf. Die Regina Sauter von der FDP versucht, ihn zu beerben, aber sie wird es schwierig haben. Der Gregor Rutz von der SVP ist ein starker Konkurrent und ein überraschend starker Konkurrent, muss man sagen, ist der Philipp Kutter von Mitte-Partei. Mitte-Partei, die in Zürich eine marginale Kraft ist, hat normalerweise keine Chance bei Ständeratswahlkämpfen. Aber der Herr Kutter, also so makaber das tönt, aber er hat natürlich jetzt gewisse Popularität, Bekanntheit erlangt aufgrund von dem Ski-Unfall, wo er jetzt schwer verletzt ist in der Folge im Rollstuhl sitzen. Es ist sehr viel über ihn geschrieben worden, er ist porträtiert worden, interviewt worden und ja, er scheint gut anzukommen bei der Bevölkerung. Also da ist vieles offen. Natürlich ist es auch möglich, dass nicht eine bürgerliche Kraft einen Sitz macht. Also die Grünliberalen wenden, die Grünen wenden. Ich sehe nicht so viele Indizien dafür, dass sie das schaffen könnten. Wahrscheinlich wird es jemand von der Bürgerlichen sein. Aber von mir aus gesehen ist der FDP-Sitz, das ist sehr, sehr offen, woher er geht.
Was ja sehr interessant ist, weil der FDP-Sitz Zürich, der ist wahrscheinlich einer der traditionellsten, kann man sagen. Und die Kandidatin, du hast es vorher gesagt, Regina Sauter, startet schon mit einem Nachteil. Sie gilt sogar im eigenen Lager als nicht so gewinnend. Also sie geht nicht als Favoritin ins Rennen. Und darum ist das für mich auch einer der mit Abstand spannendsten Ständeratskämpfe. Und du hast es erwähnt, der Philipp Kutter, der das Rennen total aufmischt, weil die Mitte hat ja kumuliert mit der BDP. Also bei den letzten Wahlen sind sie ja noch getrennt antreten, jetzt sind sie fusioniert. Kumuliert ist das ein Wähleranteil das letzte Mal von 6%. Und dass ein Kandidat von dieser Mitte, der früher bei allen Ständeratswahlkämpfen unter ferner Liefen war, jetzt so weit vorne ist, das ist tatsächlich überraschend und sehr interessant. Der Gregor Rutz, der kann sich schon ein bisschen ausruhen, weil der ist irgendwie gemäss Umfragen kommt der sehr gut an, macht sehr gute Werte, liegt auch von der Regina Sauter. Und die beiden grünen Kräfte, also die Grünliberalen und die Grünen, wo beide mit sehr bekannten Persönlichkeiten antreten, also Diana Angelina Moser, das ist ja die Fraktionschefin von der GLP in Bern, und der Daniel Leupi, der auch sehr bekannt ist in Zürich, die scheinen nicht wirklich ernsthaft können, vorne mitzumischen jetzt in diesem Rennen.
Ich muss dazu noch sagen, ich finde auch das gute Abschneiden von Gregor Rutz in den Umfragen recht spannend, weil der Roger Köppel, der vor 4 Jahren versucht hat, den Ständeratssitz zu holen für die SVP, der hat wirklich keine Chance gehabt. Also der war sehr weit abgeschlagen gewesen, hinter den 2 bisherigen. Und der Gregor Rutz ist jetzt also beileibe nicht ein gemässigter SVPler. Also ich würde sagen, so inhaltlich ist er von gleichem Schrot und Korn wie der Roger Köppel. Aber er ist halt offensichtlich eine Figur, die viel weniger polarisiert, einfach aufgrund von seinem ruhigeren Auftritt. Und ja, das scheint anzukommen, deutlich besser anzukommen, als das beim Herrn Köppel der Fall ist.
Ich habe ein Podium unter anderem mit dem Gregor Rutz moderiert und dort ist er also sehr gemässigt auftreten. Ich erinnere daran, er war ja SVP-Generalsekretär und dort unter anderem mitverantwortlich für gewisse sehr umstrittene Plakate. Das tut er als sehr weit entfernt ab und gibt sich jetzt tatsächlich so einen anderen Anstrich, der viel gemässigter wirkt.
Jugendsünde. Wir gehen in den nächsten grossen Kanton. Eure eigene Wahlempfehlung, habe ich jetzt mitbekommen?
Wir haben keine Meinung.
Wir reden über Bern. Dort tritt der Werner Salzmann nochmal an, wird wahrscheinlich auch das jetzt wieder machen von der SVP. Der zweite wird frei, der Hans Stöckli. Ich mache jetzt keinen Namenswitz, die macht es selber gerne früher im Wahlkampf. Kommt nicht mehr in Ständerat. Stattdessen versuchen es recht viele andere Leute das jetzt zu holen. Grüne, SP, GLP und auch die Mitte. Mhm. Wer macht denn?
Ausgangslage ist insofern auch so spannend wie in Zürich, weil auch sehr viele bekannte Persönlichkeiten aus vielen verschiedenen Parteien antreten. Die Frage ist im zweiten Wahlgang dann, wer das den Linksitz macht. Also eben, du hast gesagt, der traditionelle Sitz vom Stöckli im Stöckli. Ich mache jetzt den Witz trotzdem noch. Da tritt für die SP Flavia Wasserfall an. Das ist eine urbane Vertreterin von der SP. Und es tritt aber auch der Bernhard Pulver an, von den Grünen. Der wird ja immer wieder bei allen Gelegenheiten als potenziell erster grüner Bundesrat gehandelt. Er war Berner Erziehungsdirektor gewesen, in dieser Rolle sehr populär in der Bevölkerung. Jetzt ist er Präsident von der Inselspitalgruppe, dort ein bisschen weniger populär, wie es halt so ist im Gesundheitswesen. Und das ist darum sehr ein interessantes Rennen von den Giganten, kann man sagen. Und dann gibt es noch mehrere Kandidaturen mit Aussenseiterchancen. Interessanterweise tritt ja für die GLP der Präsident, Jürg Grossen, an. Trotzdem werden ihm jetzt nicht wirklich gute Chancen attestiert.
Wir gehen weiter nach Solothurn in einen von den vielen Hochpasskantonen von Bern. Dort tritt ein linker Ständerat nicht mehr an, Roberto Zanetti. Und dort ist interessant, weil es so zwischen FDP und SP hin und her wagt, oder?
Ja, Roberto Zanetti ist einer von diesen SP-Silberrücken, wie man sie jetzt verschiedentlich genannt hat, die jetzt abtreten. Also Paul Rechsteiner aus St. Gallen war so ein Beispiel gewesen, der schon erwähnte Hans Stöckli und jetzt eben der Herr Zanetti aus Solothurn, also so altdiente Sozialdemokraten, die schon sehr lange dabei sind, ein grosses Standing in ihrem Kanton. Er hätte den Sitz mit ziemlicher Sicherheit nochmal gemacht, wenn er jetzt nochmal kandidiert hätte, aber er kandidiert nicht mehr. Und ja, da hat die SP jetzt ein Problem, weil ob die Nationalrätin Franziska Roth den Sitz macht, das ist alles andere als sicher. Also der Remo Ankli, Regierungsrat von der FDP, ist sicher ein starker Gegenkandidat und eine der grossen Hoffnungen von der FDP auf einen Sitzgewinn bei dieser Wahl. Also da würde ich sagen, da ist eine Chance, wo ich jetzt sagen würde, ist deutlich über 50%, dass der Sitz vor SP zur FDP wandert.
Einfach um das noch abrunden, im Kanton selber gibt es auch andere Sichtweisen, je nachdem, ob es einen zweiten Wahlgang gibt oder nicht. Wenn es der Ankli im Ersten schafft, dann ist klar. Aber wenn es jetzt einen zweiten sollte geben und der Christian Imark, der für die SVP ansieht, wieder kommt, weil er zu hässlich auf der FDP ist, es wird jetzt recht kompliziert, dann hat Franziska Roth offenbar doch noch eine Chance. Wir gehen weiter nach Schweiz. Raffaela, auch dort sind Schwergewichte, die antreten.
Es ist interessant, dass der Alex Kupprecht, ein SVP-Schwergewicht, wie du jetzt sagst, zurücktritt. Und kandidieren tut der Nationalrat Pirmin Schwander. Er geht auf alles, weil er kandidiert nur noch für den Ständerat. Und er ist aber auch ein bisschen eine umstrittene Persönlichkeit. Er politisiert rechts aussen. Und ist darum das, was ich vorher eingangs gesagt habe, mit der Mehrheitsfähigkeit, also dass es gemässigte Persönlichkeiten sollten sein, auch in den konservativen Innerschweizer Kantonen, das schmälert natürlich seine Chancen. Er hat zudem vor 4 Jahren schon mal kandidiert. Dort hat ein weiteres SAP-Schwergewicht, Peter Föhn, ist dort zurückgetreten. Und dort hat Pirmin Schwander erfolglos kandidiert. Jetzt ist die Ausgangslage noch ganz anders. Und zwar mischt eine Frau das Rennen auf. Die Frau ist Petra Gössi, die ehemalige Präsidentin der FDP. Sie ist sehr eine harte Gegnerin, weil man räumt ihre außerordentlich gute Chancen ein, dass sie den Sitz wird holen. Und was auch noch eine weitere Komponente ist, die das Rennen spannend macht, ist der Ottmar Reichmuth. Das ist der Mittevertreter, der jetzt schon eine Legislatur im Ständerat ist, aber dort recht blass geblieben ist, gar nicht so aufgefallen ist. Und darum hofft eigentlich die SVP, dass der Reichmuth abgewählt werden würde. Und Petra Gössi dann den Sitz bekommt und die SVP den Sitz könnte halten.
Also man muss dazu sagen, es wäre schon eine rechte Sensation, wenn die SVP im Kanton Schweiz keinen Ständeratssitz mehr machen. Vor ein paar Jahren hat sie beide Ständeratssitze gehabt. Es gibt keinen anderen Kanton in der Schweiz, wo die SVP eine so starke Kraft ist wie die Schweiz. Also wenn jetzt die FDP und Mitte da die neue Delegation stellen würden, das wäre schon eine rechte Sensation von mir aus gesehen.
Also das ist sehr eine interessante Ausgangslage. Ich glaube, das Einzige, was man gesichert kann sagen kann, ist, es wird garantiert keinen linken Sitz geben.
Noch ein kurzes Wort zum Peter Föhn, der seit 4 Jahren nicht mehr dabei ist. Er war wirklich, glaube, der Ständerat, der am meisten in der dritten Person von sich selber geschwänzt hat. Das war wirklich sehr beeindruckend. Ich kann euch alle erinnern, der Föhn. Der Föhn meint da, der Föhn, der Föhn.
Der Föhn, der über den Föhn redet.
Genau. Vom Föhn weiter nach Genf. Dort ist die Ausgangslage anders. Dort sind die Linken stärker als in der Innerschweiz. Der Einsitz wird von Lisa Mason besetzt, der Grünen, der ihn ziemlich sicher wieder wird machen. Der zweite, der vom Carlo Sommaruga, SP, der ist ein bisschen enger, offenbar, oder?
Ja, der Carlo Sommaruga gehört auch zu diesen Silberrücken. Jetzt in dem Fall nicht einer, der abtretet oder nicht abtreten will, aber wo vielleicht zum Abtritt gezwungen wird. Es ist so, dass sich die Bürgerlichen in Genf alle zusammengeschlossen haben. Das ist eine relativ neue Konstellation. Also jetzt gibt es wirklich ein breites Anti-Links-Bündnis. Und ich meine, man kann bei Ständeratswahlen keine Listenverbindungen machen. Es wird in dem Sinn nicht im gleichen Ausmaß eine mathematische Angelegenheit. Aber es gibt dort die Abmachung, dass nur die beiden bestplatzierten Bürgerlichen in einen zweiten Wahlgang gehen, sodass es dann eine realistische Chance gibt, einen von den beiden Sitze zu erobern. Und Lisa Mason hat in der Vergangenheit ein besseres Resultat gehabt als der Carlo Sommaruga. Insofern ist er geförderter, als sie das mutmaßlich ist.
Was man vielleicht noch ergänzen kann, sind die Chancen der anderen Kandidierenden. Und das sind sicher die vom Gesundheitsdirektor Mauro Boccia am höchsten. Der ist von der Protestbewegung MCG und dicht gefolgt von der FDP-Vertreterin Simone de Montmollin. Und das ist ja schon sehr interessant, was du jetzt erzählt hast, Fabian, mit dieser bürgerlichen Wahlallianz, die es zum ersten Mal gibt und dass man nachher sagt, also eben, es gibt keine Listenverbindung, aber wenn man sich darauf einigt, schon im Vorfeld die Absprache hat, dass nur die zwei bestplatzierten bürgerlichen Kandidaturen weitergehen im zweiten Wahlgang, dann erhöht das die Chancen natürlich massiv.
Wunderbar. Wir gehen in den letzten spektakulären Kanton, und zwar ins Tessin. Der ist spektakulär, weil der Präsident von der SVP, Marco Chiesa, nicht vor einem einfachen Rennen steht, glaube ich.
Ja, im Tessin ist es sehr interessant, weil schon 2019, also vor 4 Jahren, alles drunter und drüber gegangen ist. Damals haben die FDP und die Mitte ihre zwei traditionellen Sitze an die SP und die SVP verloren. Das war spektakulär, weil zum Beispiel der Sitz, der an die SP gegangen ist, das war Marina Garobio, da hat sie nur wegen 45 Stimmen Unterschied gemacht. Also dort ist der Filippo Lombardi, von der damaligen CVP noch ist abgewählt worden. Und das Zufallsmeer, das war wirklich spektakulär gewesen. Und im Moment, was auch noch speziell ist, besetzt ja das Tessin nur einen Ständeratssitz, obwohl es wie alle Kantone Anrecht auf 2 Sitze hätte.
Wie alle ganzen Kantone, wenn die noch mal festhalten.
Weil alle ganzen Kantone natürlich, genau. Es gibt auch gewisse Halbkantone, die nur einen haben. Das ist tatsächlich. Weil Marina Garobio im Frühling ja in Staatsrat gewählt worden ist. Und der SP-Sitz, der ist jetzt akut gefördert, weil eben, ich habe es gesagt, das ist mit einem Zufallsmehr das letzte Mal an die SP gegangen. Und jetzt geht man eigentlich davon aus, dass der Alex Farinelli, das ist der FDP-Kandidat, die grösste Chance hat, um diesen Sitz zu holen. Warum? Der Farinelli, der ist ein pragmatischer Politiker. Ich komme wieder zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Es müssen mehrheitsfähige Persönlichkeiten sein. Und er wird sicher Mitte und links von der Mitte gut Stimmen machen. Und dann hast du den Marco Chiesa erwähnt, das ist auch interessant, weil er eben nationaler SVP-Präsident ist und der Sitz jetzt auch in einem gewissen Ausmaß wackelt. Und zwar darum, weil für die Mitte der Fabio Regazzi antritt und der hat politisch ein ähnliches oder ein vergleichbares Profil wie der Marco Chiesa. Der Marco Chiesa wird aber von der Lega unterstützt, muss man auch sagen. Eben auch hier, es sind keine Listenverbindungen, aber es ist natürlich symbolisch wichtig für die Wählerschaft, wenn sie wissen, wie ihre Partei oder die Partei, wo sie sich zugetan fühlen, wie die sich positioniert. Und zusammen machen immerhin die SAP und die Lega im Tessin 25% Wähleranteil. Darum kann man sagen, der Sitz wackelt, aber er ist nicht akut gefördert, um das vielleicht noch präzisieren. Aber eben, ich habe es gesagt, vor 4 Jahren ist alles drunter und drüber gegangen und darum wird das sehr spannend im Tessin.
Wir sind jetzt recht spektakulär durch die Schweiz gekommen, von Zürich auf Solothurn nach Schweiz, ins Tessin, über Genf. Kann man kurz zusammenfassen? Der hat ja alle Kantone angeschaut. Wer geht als Gewinner aus diesen Ständeratswahlen raus? Wer wird verlieren? Also wir haben ein bisschen Tendenzen gehört bei gewissen Sachen, gewissen Kantonen, aber können Sie uns noch zusammenfassen?
Also es läuft recht straight auf einen Sieg vor FDP, auf einen Zuwachs vor FDP raus, denkt es mir. Also wir sind in unserer Prognose zum Schluss gekommen, dass sie gute Aussichten haben, um ungefähr 3 Sitze vorwärts zu machen. Und auf der Verliererseite wird die SP stehen, was setzt einen recht spektakulären Trend fort. Wenn man schaut, wo die SP vor 10 Jahren im Ständerat gestanden ist, was sie dort für ein Gewicht hatte, dann muss man sagen, ist jetzt ein, über die ganze Zeit gesehen, recht dramatischer Rückgang gekommen. Und ja, der dürfte sich jetzt wahrscheinlich nicht ganz brutal, aber gleich wahrscheinlich machen zwei Sitze weniger als beim letzten Mal, was bei ihrem schon geringen Gewicht ja einiges ausmacht.
Zum vielleicht gerade beim letzten Punkt einhaken, also wir prognostizieren einen kumulierten Sitzverlust von links-grün von 2 Sitzen, also je eine SP und Grüne. Und du hast jetzt gesagt, Fabian, für die SP ist der Langzeittrend fast schon dramatisch, kann man sagen. 2015, also vor 8 Jahren, sind sie auf einem Allzeithoch gewesen, dort haben sie 12 Sitze gehabt. 2019, 4 Jahre später, haben sie schon 3 Sitze verloren. Und was jetzt noch dazu kam, ist, während der Legislatur sind noch 2 Ersatzwahlen gewesen, in St. Gallen und in Freiburg. Dort haben sie beide Sitze verloren. Und jetzt haben sie weitere Rücktritte, die wir jetzt eben vorher teilweise auch schon ausgeführt haben. Also eben das Tessin haben wir gesagt, mit der Marina Garobio, Solothurn, wo der Sitz von Zanetti wackelt, und eben Bern, der Stöckli-Sitz, weil es eine grosse Konkurrenz gibt. Also das wird in der Summe eine negative Bilanz geben.
Ich muss säckeln, ja.
Und zack, dann ist er weg gewesen. Er hat leider müssen springen. Ich habe es selber gehört, es hat eine kurzfristige Terminkollision gegeben. Wir haben Fabian gesagt, wir würden so tun, als wäre er immer noch da, aber wir sind transparente Podcast und darum, er ist leider nicht mehr da. Den Rest der Sendung machen Raffaella und ich allein. Und jetzt geht es weiter. Ciao, Fabian. Wenn eure Prognose eintrifft, wird die FDP die Mitte als stärkste Kraft im Ständerat ablösen. Wir haben letzte Woche darüber geschwätzt, dass es möglich ist, dass die Mitte die FDP überholt, was den Wähleranteil angeht, auch was Sitz angeht. Wenn es im Ständerat das Gegenteil passiert, wer hätte am Schluss gewonnen, die Mitte oder die FDP?
Was man grundsätzlich schon sagen kann, ist, dass die FDP wird eine positivere Bilanz haben wird. Also wir prognostizieren +3 Sitze, das ist ein rechter Erfolg. Sie würden hier neu auf 15 Sitze kommen und würden die Mitte überholen, wo aktuell 14 hat. Wir gehen eben davon aus, dass Mitte sowohl im Nationalrat, wo wir ja in der letzten Folge schon diskutiert haben, als auch im Ständerat eben, wird eine durchzogene Bilanz haben. Also im besten Fall wird sie im Ständerat ihre Sitz eigentlich gerade halten können. Im schlechtesten wird sie sogar leicht ins Minus gehen. Also sie hat viel mehr auch so Wackelsitz, wo es nicht klar ist, wie wird das rauskommen. Im Vergleich zu der FDP, wo es an gewissen Orten halt schon recht klar ist, dass der FDP-Kandidat oder die Kandidatin den Sitz wird machen. Damit würde die Mitte eben im Ständerat ihre Vormachtstellung aufgeben und die FDP wäre die neue starke Kraft. Sie könnte inhaltlich viel mehr gestalten, weil ja die einzelnen Persönlichkeiten im Ständerat auch ein höheres Gewicht haben, weil es einfach schlicht weniger Leute hat, die in diesem Ständerat sitzen. Und wenn man es aber vergleicht, dann eben noch im Nationalrat, dort wird die Mitte ja mutmasslich im Wähleranteil zulegen. Das ist unsere Prognose. Es wird sich aber auch dort eben wegen der durchzogenen Bilanz wahrscheinlich nicht wirklich entscheidend in der Sitzzahl auswirken. Also auch dort wird sie bestenfalls etwa gleich bleiben oder vielleicht wenig ins Plus gehen.
Das heisst, auch im Heberker vom Bundesrat hat das alles gar nicht so eine grosse Bedeutung, weil alles sehr gleich bleibt.
Ja, also Verschiebungen sind an einem sehr kleinen Ort, kann man sagen. Und weil eben jetzt zum Beispiel im Ständerat beide Parteien sowieso schon die starken Kräfte sind, ist wahrscheinlich dann eben eher der Effekt ein symbolischer. Also es wird dann eher symbolisch wichtig sein, dass es jetzt tatsächlich der Mitte gelungen ist. Also sollte das tatsächlich so rauskommen, dass sie die FDP beim Wähleranteil überholt hat und die FDP könnte sich ein bisschen im Stolz suhlen, dass sie die Mitte als stärkste Kraft im Ständerat überholt hat. Aber eben so handfest wird das nicht so viel ändern.
Wenn man jetzt alles zusammennimmt, Ständerat und Nationalrat, kann man sagen, wir prognostizieren einen leichten Rechtsrutsch.
Ja, in der Summe wird das klare Rechtsrutsch sein, weil die grosse Siegerin im Nationalrat, das haben wir ja das letzte Mal gesagt, wird die SVP sein. Die FDP wird im Ständerat gewinnen, die Grünen verlieren, und zwar in beiden Räten. Im Nationalrat in einem grösseren Ausmaß. Im Ständerat ist aber auch ein Minus am Schluss, das resultiert. Und die Mitte und die SP können in beiden Räten knapp halten oder vielleicht leicht ins Minus gehen. Und für die GLP ist es schwierig, also sie wird im Nationalrat ein Minus machen und es wird ihr jetzt erneut wieder nicht gelingen. Das ist unsere Prognose, dass sie im Ständerat wird Fuss fassen. Sie hat ja aktuell keinen Sitz und ihre Kandidaturen, die sie jetzt lanciert hat, sind nur im Kanton Zürich und im Kanton Bern einigermaßen überhaupt erwähnenswert. In den anderen Kantonen sind sie sowieso total chancenlos und in der Summe ergibt das einen Rechtsrutsch.
Was würde das für die kommende Legislatur bedeuten?
Ja, wenn die FDP im Ständerat mehr Macht hat, dann hat sie auch mehr Spielraum, um ihre Anliegen durchzubringen. Und das wirkt sich dann natürlich auf die ganze Bundespolitik aus, weil wenn eine von beiden Kammern in eine gewisse Richtung will, dann ist die andere dazu gezwungen, zu dem Stellung zu nehmen und allenfalls das abzuschwächen oder auf die Linie einzuschwenken. Und weil ja auch die SVP zulässt im Nationalrat, dürfte das eher häufiger der Fall sein. Mit den Linksmehrheiten, die es doch immer mal wieder gegeben hat im Ständerat, die dürften seltener vorkommen, sondern es könnte eher Deals dann eben geben zwischen der Mitte und der FDP jetzt im Ständerat. Und insofern kann man sagen, auch sachpolitisch dürfte sich das in einem Rechtsrutsch widerspiegeln.
Was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, Raffaella, ist die ganze Frauenfrage. Vor 4 Jahren ist ja ein Teil dieser Frauenwahl hat auch im Ständerat stattgefunden. Können die Frauen ihren Anteil halten im Ständerat oder geht das zurück? Kann man da etwas sagen dazu?
Ja, vor 4 Jahren hat das sehr stark mobilisierend gewirkt, dass die Frauen das Gefühl haben, sie verlieren fast alle Sitze im Ständerat und das Niveau sowieso schon sehr tief war. Und grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Frauen im Ständerat notorisch untervertreten sind. Vor 4 Jahren sind es dann immerhin von 7 auf 12 Vertreterinnen gekommen. Und dann sind eben, das habe ich vorher gesagt, noch 2 Vertreterinnen jetzt während der Legislatur dazugekommen. Das ist in St. Gallen Esther Friedli und in Fribourg Isabelle Chasson. Jetzt sind es 14 Frauen. Wir haben aber berechnet, dass aufgrund von all diesen Prognosen, die wir jetzt in allen Kantonen gemacht haben, dass sich der Anteil kaum wird verändern, also erhöhen schon gerade gar nicht, vielleicht sogar eher ein bisschen zurückgehen, weil eben der Sitz von der Marina Garobio im Tessin gefördert ist und weil Adèle Doran, die ja die ehemalige Co-Präsidentin ist von der Grünen Schweiz, nach schon einer Legislatur jetzt zurücktritt. Neu kommen dafür Petra Gössi eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu. Und eventuell Flavia Wasserfall in Bern, wie wir vorher gesagt haben, Regine Sauter mit eher verhaltenen Chancen zu Zürich und auch eher verhaltenen Chancen, aber vielleicht trotzdem noch erwähnenswert, Marianne Binder von der Mitte im Aargau.
Mit dem kommen wir zum Ende von unserer grossen Wahlprognose, einmal zum Nationalrat, einmal zum Ständerat. Diese ist schon seit ein paar Tagen, im einen Fall schon seit ein paar Wochen veröffentlicht. Haben wir schon gemerkt, dass es grobe Fehler drin hat, weil es war jetzt der Moment, um die zu korrigieren.
Bisher nicht, nein, aber warten wir einfach den Wahlsonntag ab.
Eben, vor 4 Jahren, grüne Welle und so weiter. Raffaella, danke vielmals. Auch Fabian abwesend, herzlichen Dank. Das war sie, unsere zweite Folge zur grossen Wahlprognose. Die erste verlinken wir euch sehr gerne. Nächste Woche wird euch an dieser Stelle den Markus Häfliger begrüßen. Ich bin dann auch abwesend. Bis bald, habt's gut. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.